Hier sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.
Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzt heute Laura Fröhler.
Hallo.
Hallo Laura. Du hast uns heute einen Mordfall mitgebracht, der ganz in der Nähe von deinem Heimatort stattgefunden hat.
Genau, also ich komme ja aus dem Stiftland und bei uns erzählen sich die Leute oft Geschichten über Messerstechereien und anderen blutigen Auseinandersetzungen, die hier in der Region stattgefunden haben sollen. Mich wundert es tatsächlich, dass eine Tat nicht so oft erzählt worden ist, vor allem weil sie so brutal ist. Und ich habe tatsächlich das auch erst gelesen und war sehr schockiert über die Brutalität der Tat. Und zwar ist es in einem Nachbarsort von mir passiert. Da wohnen auch ganz in der Nähe Bekannte von mir und habe dann etwas recherchiert und habe auch was herausgefunden. In einem Mehrfamilienhaus, mitten in einem ruhigen Wohngebiet in meinem Nachbarsort, ereignete sich 1995 ein äußerst brutaler Mord. Einige Grausamkeiten dichteten sich die Leute auch über die Jahre hinzu. Andere schreckliche Details entsprechen nach meinen Recherchen tatsächlich der Wahrheit. Aber fangen wir mal ganz von vorne an.
Noch kurze Anmerkung von mir. Wir haben wie immer alle Namen geändert.
Zwei Männer. Wir nennen sie Max und Thorsten. Machen sich an einem Freitagabend im April 1995 mit dem Bus auf den Weg in eine knapp 10 Kilometer entfernte Kleinstadt. Ihr Ziel? Eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im Herzen der Stadt. Dort wohnt Matthias. Ihr 26-jähriger Bekannter schuldet ihnen noch 50 Mark. Und dieses Geld wollen sie nun eintreiben. Also klingeln sie an seiner Türe. Matthias ist an dem Abend nicht alleine. Der 60-jährige Nachbar ist auf ein Feierabendbierchen vorbeigekommen und sitzt in der Wohnküche, während Matthias einem 14-Jährigen seine gebrauchte Stereoanlage vorführt. Der Jugendliche möchte ihm die Anlage abkaufen. Als Matthias, Max und Thorsten die Tür öffnet, kommt es schnell zu einem Streit. Der 60-Jährige verlässt daraufhin die Wohnung. Was auf die Auseinandersetzung der drei folgt, bleibt dem 14-jährigen Jungen nicht erspart. In der Wohnküche gehen Max und Thorsten auf den 26-Jährigen los. Sie schlagen ihn brutal nieder. Danach stechen sie ihm mit einer etwa 11 cm langen und 2 cm breiten Klinge eines Klappmessers in den Hals und durchtrennen dabei fast die rechte Halsschlagader und die linke Halsvene. Matthias verliert dadurch literweise Blut. Die beiden Männer wollen ihr Opfer ausbluten lassen. Danach steppen die beiden die Leiche in das unmöblierte Schlafzimmer. Dort schneiden sie ein Stück von einer diagonal durch den Rahmen gespannten Wäscheleine ab und fesseln dem bereits toten Matthias die Hände auf dem Rücken. Anschließend verwüsten sie die komplette Wohnung, damit alles nach einem Raubüberfall aussieht.
Das ist wirklich eine sehr brutale Tat und das Schlimmste daran ist ja, dass dieser 14-Jährige die ganze Zeit in der Wohnung ist und es mit ansehen musste. Haben die beiden ja versucht, das wie so einen Raubüberfall aussehen zu lassen? War denen nicht bewusst, dass dieser 14-Jährige vielleicht auch der Polizei dann die Wahrheit erzählen könnte?
Doch, das war den beiden Tätern schon bewusst. Sie zwangen den Augenzeugen mit ihnen mit in Richtung Stadtmitte zu gehen. Und dabei diskutierten die Männer auch laut, was sie mit den Jungen machen sollen, ob sie ihn auch umbringen sollen. Und als sich dann einer der beiden etwas zu essen in einer Gaststätte besorgen möchte, kann sich dann der 14-jährige Junge befreien.
Ein Glück, weil wer weiß, was die beiden sonst noch mit ihm gemacht hätten. Ich meine, die Tatsache, dass sie sich danach, direkt nach diesem brutalen Mord, erstmal was zu essen holen, zeigt, finde ich, wie skrupellos und abgebrüht diese beiden Männer sind. Das ist jetzt nicht so die typische Handlung, sage ich mal.
Was mich auch wundert, ist, dass nach diesem brutalen Mord muss doch ihre Kleidung voller Blut gewesen sein. Aber scheinbar ist es dort keinem aufgefallen.
Guter Punkt. Die haben ja da mit einer Wucht auf diesen Matthias eingestochen und eingeschlagen. Da müssen ja Spuren an der Kleidung sein. Wie geht es denn weiter? Die beiden sind dann nach dem Essen weitergezogen?
Der 14-Jährige flieht nach Hause und trifft zunächst seine Schwester an und erzählt ihr von dem blutigen Vorfall. Die Eltern des Jungen kamen erst spät nach Hause und dann wurden sie aber auch mit der Geschichte konfrontiert und der Vater informierte dann gegen 1 Uhr nachts die Polizei. Aber zu diesem Zeitpunkt befinden sich Max und Thorsten schon in Polizeigewahrsam, denn sie haben versucht, in eine Brauerei einzubrechen und das haben Anwohner mitbekommen und informierten auch die Polizei. Die Polizei griff dann die beiden stark alkoholisierten Männer kurze Zeit später auf.
Ja, nicht wirklich klug, nach so einer schweren Tat oder nach einem schweren Mord noch ein anderes Verbrechen zu begehen.
Dieses Mal bleibt ihre blutige Kleidung nicht unentdeckt. Ein Polizist fragt, woher dieses Blut kommt und der 26-jährige Max antwortet, dass die beiden am Nachmittag einen Hasen geschlachtet hätten.
Also da frage ich mich dann, warum man danach nicht die Kleidung wechselt und stattdessen mit der blutigen Kleidung durch die Stadt läuft und sich was zu essen holt. Ich hoffe, dass diese schlechte Ausrede dem Beamten aufgefallen ist.
Die Polizei glaubt zunächst die Ausrede der beiden. Sie geht auch noch nicht von einem Gewaltverbrechen an einem Menschen aus. Aber tatsächlich konnten die Beamten bei der Durchsuchung der Männer das blutige Messer sicherstellen. Also das haben sie auch nicht geputzt.
Und mitgenommen. Nach dem Hasenschlachten.
Bis der Anruf vom Vater des Augenzeugen eingeht, wurde nur wegen des Verdachts auf Einbruchsdiebstahl ermittelt.
Aber das hat sich dann hoffentlich nach dem Anruf des Vaters geändert.
Die Beamten gehen der Sache nach und am Samstagmorgen finden sie Matthias' blutverschmierte Leiche in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlässt am gleichen Wochenende ein Ermittlungsrichter in Weiden Haftbefehl gegen die beiden Männer. Gegen Max wegen Mordes und gegen Thorsten wegen Diebstahls. Und nach Aussage vom leitenden Oberstaatsanwalt könne nach bisherigem Kenntnisstand von dem Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe ausgegangen werden, was eine Anklage wegen Totschlag zunächst ausschließt. Nachdem der Mord öffentlich gemacht wurde, kommt eine weitere schwere Straftat des Duos ans Licht. Und zwar griffen Max und Thorsten 6 Tage vor dem Mord einen 27-Jährigen brutal an. Die beiden sollen sogar dem 27-Jährigen das spätere Mordwerkzeug, also das Klappmesser, an den Hals gehalten haben und haben ihn auch gedroht, ihn abzustechen, wenn er ihnen nicht 30 Mark zahlt. Und dann zwang sie ihr Opfer zu einem Geldautomaten, weil er scheinbar kein Geld mehr hatte, aber dort war nichts zu holen wegen Kontoüberziehung. Und so wurden beide so wütend, dass sie den 27-Jährigen krankenhausreif prügelten. Er erlitt unter anderem Haarrisse im Schädelknochen, Hämatome und einen Trümmerbruch des Nasenbeins. Bevor Max von dem Mann abließ, schnitt er ihm noch ein kreuzförmiges Zeichen in den Unterarm. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Mann noch Wochen später im Krankenhaus behandelt werden musste. Und zu dem Zeitpunkt, als der Mord passiert ist, lag er auch noch im Krankenhaus. Aus Angst vor den brutalen Tätern hat der 27-Jährige keine Anzeige erstattet. Das Opfer wandte sich erst an die Polizei, als der grausame Mord quasi veröffentlicht wurde und die beiden Schläger festgenommen worden sind.
Boah, schlimm. Aber hätte der Mann früher etwas gesagt, dann hätte vielleicht auch der Mord verhindert werden können, oder was meinst du?
Ich kann die Angst des Opfers tatsächlich gut verstehen. Die beiden haben ihn nämlich bei einer Disco aufgegriffen und ich kann mir vorstellen, dass er eigentlich nur feiern gehen wollte und dann wird er auch noch von 2 Schlägertypen bedroht und fast beraubt, krankenhausreif geschlagen und ist auch noch mit diesem Kreuzzeichen, also dass sie ihm in den Arm geschnitten haben, gezeichnet fürs Leben. Eventuell an seiner Stelle hätte ich es vielleicht auch nicht gleich gesagt oder auch nicht, wäre auch nicht zu der Polizei gegangen. Mich wundert es dann nur, was er dann den Ärzten gesagt hat, woher seine Verletzungen kommen.
Ja gut, ich meine, im Rückblick sagt sich das auch immer so einfach, hätte, aber ja, du hast recht, nach so einem Angriff ist man wahrscheinlich sehr traumatisiert und man kann ja auch nicht ahnen, dass diese beiden Männer noch brutaler und grausamer werden.
Über ein Jahr später, im Juli 1996, startet der Prozess in Weiden. Der mittlerweile 33-jährige Thorsten und der 28-jährige Max sind wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt.
Okay, und ich fasse jetzt nochmal den Tathergang zusammen. Genauso wie das im Gericht auch immer am ersten Prozesstag in der Anklageschrift passiert, wird da nochmal geschildert, dass Matthias Max offenbar 50 Mark geschuldet hat. Und angeblich wollte Max an dem Tag auch den 26-Jährigen zur Rede stellen, weil dieser mit seiner Ex-Freundin etwas gehabt haben soll. Und der damals 60-Jährige, der damals 14-Jährige und Thorsten bestätigten, dass es einen Streit zwischen Max und Matthias gab. Max schlägt dann Matthias nieder und verprügelt ihn brutal. Und als Matthias sich langsam wieder erholt, springt Max auf ihn zu und stößt ihm mit voller Wucht das Klappmesser in die rechte Halsseite. Und vor Gericht sagt dann Max, er könne sich nicht mehr an die Details erinnern. Thorsten hingegen ist vollgeständig. Und er räumt auch ein, auf den toten Matthias mehrfach eingestochen zu haben und schildert, wie sein Freund, also Max, dem Toten die Bauchdecke aufgeschlitzt hat. Max sagt dazu nur, Zitat, ich wollte ihn nicht töten, sondern nur erschrecken. Ich weiß bloß noch, dass das Messer voller Blut war, aber ich muss wohl zugestochen haben. Und danach folgt noch die Fesselung der Hände des Leichnams sowie die Verwüstung der Wohnung durch Thorsten, um es wie ein Raubmord aussehen zu lassen.
Ein Professor vom Institut für Rechtsmedizin in Erlangen verdeutlicht vor Gericht die Brutalität der Tat. Er erklärt, der Stich im Hals war sehr tief, die Halsschlagader wurde fast ganz durchtrennt. Matthias starb innerhalb weniger Minuten durch Ersticken und einer Luftembolie. Er ist wohl an seinem eigenen Blut erstickt. Bei der Obduktion stellte der Rechtsmediziner am Körper zudem einen 17 cm langen Schnitt in der Bauchdecke fest. Mehrere Stiche sowie zahlreiche Quetschungen und Risse am Kopf, Stirn, Brust und Beinen, die von Fußtritten oder Faustschlägen kommen. Der Schnitt in der Bauchdecke war so tief geführt, dass die Eingeweide aus der Öffnung heraustraten. Im Nachgang stellt sich heraus, dass die Verletzungen am Bauch postmortal hinzugefügt worden sind, also als Matthias schon tot war. Erzählungen nach sollen die beiden Männer ihrem Opfer Maggi, also das deutsche Flüssiggewürz, in die Wunden geschüttet haben. Dafür haben wir aber keine Belege gefunden.
So oder so, es zeigt wirklich, wie brutal die beiden vorgegangen sind und ja, wie grausam es war. Zu dem Prozess wurden ja dann auch mehrere Zeugen geladen, unter anderem der 14-jährige Junge und der 60-jährige Bekannte von Matthias. Konnten die denn ein bisschen mehr über den Tatablauf sagen, weil Max kann sich ja nicht mehr ganz so gut erinnern wie Thorsten.
Der 14-jährige Junge, der damals Augenzeuge war und sich anschließend in ihrer Gewalt befand, leidet immer noch unter diesem Vorfall und ist seitdem vom Schulunterricht befreit. Und das ist 1,25 Jahre her. Aber ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, wenn man so einen brutalen Mord mitbekommt und dann auch selber Angst haben muss, getötet zu werden und sich dann auch als Geisel quasi in der Gewalt der beiden Täter befindet.
Ja, total. Also wer sowas beobachten muss, das geht nicht spurlos vorbei.
Seine Version unterscheidet sich etwas von der des 60-Jährigen. Der will sich an den Vorfall im April des vorherigen Jahres nicht mehr erinnern. Er sei aus der Wohnung geschickt worden und ist dann davongerannt, sagt er. Aber das widerlegt der 14-Jährige, denn dieser behauptet, dass der 60-Jährige auch in der Wohnung war und auch Zeuge des Mordes war. Und sie wollten beide fliehen, jedoch gelang es zunächst nur dem 60-Jährigen und dem 14-Jährigen erst später. Dann erscheint die 53-jährige Mutter des Haupttäters, Max, und die Hausfrau berichtet unter Tränen, dass sie seit dem Vorfall angerufen und bedroht werde. Aber dennoch will sie für ihren eigenen Sohn keine Milde. Wer einen Menschen tötet, muss bestraft werden. Sie hatte Max und Thorsten nach der Entlassung aus der Psychiatrie bei sich aufgenommen. Ihr sei auch nach der Entlassung nichts Ungewöhnliches am Verhalten der beiden Stiftländer aufgefallen. Nur einmal hat sie ein sehr seltsames Gespräch der beiden mitbekommen, in dem hat Thorsten zu Max gesagt, dass er unter ihm stehe, also in der Hierarchie, weil Max noch keinen umgebracht habe, aber er hingegen habe schon jemanden das Genick gebrochen.
Krass, wenn die Mutter so ein Gespräch mithört und das jetzt nicht irgendwie komisch empfindet, ist auch seltsam. Aber es zeigt ja auch, dass irgendwie die beiden sehr abgebrüht sind und es wirkt auch so, als hätte Thorsten Max dazu angestachelt, diese Tat zu begehen. Oder die auch irgendwie so ein bisschen Wettstreit hatten, wer denn da hier der krassere Typ ist, sag ich mal. Konntest du rausfinden, ob da was dran ist? Stimmt es, dass Thorsten jemanden umgebracht hat?
Ich weiß nicht, ob es stimmt. Thorsten sagt aus, dass er das schon mehreren Leuten erzählt habe, um anzugeben. Also denke ich mal, dass es nicht stimmt.
Okay, also es war einfach nur Prahlerei mit einem sehr seltsamen, ja, mit sehr seltsamen Dingen. Zu dem Zeitpunkt sollen die beiden Männer ja schon ziemlich angetrunken gewesen sein.
Ja, sie haben nach eigenen Angaben an diesem Tag reichlich Bier und Cognac getrunken und haben sich am Tag vorher Beruhigungstropfen verabreicht. Im Blut von Max und Thorsten wurden aber keine Arzneistoffe und Drogen gefunden, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Die Blutalkoholkonzentration bei Max betrug zur Tatzeit möglicherweise 3,1 Promille und bei Thorsten 2,54 Promille. Aber die bisher vernommenen Zeugen waren sich einig, dass Max und Thorsten zwar nach Alkohol rochen, jedoch keinen betrunkenen Eindruck machten.
3,1 Promille, das ist schon echt eine Hausnummer. Also es zeigt, finde ich, gut, dass die beiden recht trinkfest waren. Und ich glaube, ich wäre auch nach 3,1 Promille nicht mehr ganz so in der Lage, irgendwas zu tun.
Der Kriminalbeamte sagte aus, dass Max sich in der Tatnacht eher flapsig benahm. Er fand alles lustig und nahm die Geschichte irgendwie nicht ernst. Aber seinen Freund Thorsten belastet er nicht. Max, der sonst immer teilnahmslos dem Prozess folgt, zeigt bei der Aussage seiner Ex-Freundin erstmals Regung. Er weint da sogar und wischt sich hin und wieder mal eine Träne vom Gesicht weg. Seine Ex-Freundin saß zu der Zeit in der Justizvollzugsanstalt Eichach.
Also beide scheinbar eine ähnliche Vergangenheit. Weißt du, warum die da saß?
Ich weiß nicht, warum, aber ich weiß, dass sie 4 Jahre lang zusammen waren und sie lernte dann bei einer Alkoholtherapie einen anderen kennen, aber kehrte nach einiger Zeit zu Max zurück und wohnte mit Max bei dem später getöteten Matthias. Also das war wohl die Verbindung. Und sie hat scheinbar die gleichen Probleme gehabt wie Max, wenn sie zu einer Alkoholtherapie musste. Zu Eifersüchteleien sei es nicht gekommen, also während der Zeit, wo sie beisammen gewohnt haben, bestätigt die junge Frau. Und sie hat auch nie ein Verhältnis mit Matthias gehabt.
Das sieht Max wohl anders, denn er hat ja 50 Mark und diese angebliche Affäre mit seiner Ex-Freundin als Anlass genommen, an diesem Abend da zu Matthias zu fahren und diese brutale Tat zu begehen.
Apropos Ex-Freundin, es wird immer verrückter. Denn angeblich war die Ex-Freundin auch bei dem Angriff auf den 27-Jährigen vor der Disco dabei. Der 27-Jährige soll zu Max gesagt haben, dass er etwas von Teufelsanbetern im Stiftland gehört habe. Max soll zu ihm gesagt haben, dass er selbst dabei ist und wenn der 27-Jährige ihm 30 Mark bezahlen würde, würde Max ihn auch mal dahin mitnehmen. Doch, wie wir wissen, hatte der Mann kein Geld dabei, woraufhin Max sauer wurde und den Rest kennen wir. Normalerweise sollte ich dich abstechen, soll Max noch gesagt haben. Thorsten soll seinen Freund auch dazu aufgefordert haben. Max habe dem Mann gedroht, wenn er was sage, schlitze ihm die Kehle auf.
Ja, auch wirklich eine absurde Geschichte mit Teufelsanbetern und wir haben vorhin auch gehört, dass da ein Kreuz in den Arm geschlitzt wurde.
Sehr verrückt. Von Teufelsanbetern im Stiftland wusste ich bis jetzt auch noch nichts. Eine Erklärung für die Taten der beiden könnten eventuell in der Vergangenheit der beiden liegen, aber das ist natürlich keine Entschuldigung. Als der Richter die Lebensläufe der beiden Angeklagten bespricht, wird deutlich, dass die Kindheit und Jugend von vielen negativen Erlebnissen geprägt war. Thorsten wächst bei seinem Vater auf einem Schiff auf. Seine Lehre hat er abgebrochen, hat nur Gelegenheitsjobs gearbeitet und der Alkohol wird unverzichtbar. Der Vater begeht 1973 Suizid. Von diesem Zeitpunkt an ist der Junge stark depressiv. 1980 hatte er seinen ersten Selbstmordversuch. Da war er gerade 17 Jahre alt. Seine erste Ehe wird wegen der Trinkerei geschieden. Zurückbleiben ein 11-jähriger Sohn und eine 7-jährige Tochter. Als er mit Schaustellern unterwegs ist, lernt er Max kennen. Sie werden gute Freunde, verlieren sich jedoch aus den Augen. Bis im März 1995. Thorsten kam wegen einer Frau von Norddeutschland wieder in die Oberpfalz. Als sie ihn verlässt, wird er wegen Suizidgefahr in die Psychiatrie Wöllershof eingeliefert. Die Gutachter attestieren, dass er feindselig, nachtragend und mit sich selbst unzufrieden sei. Er leide an Schizophrenie. Seit 1984 steht Thorsten häufig vor Gericht. Ihm wurden Diebstahl, gefährliche Körperverletzung und versuchten Raub vorgeworfen. Auch die Geschichte von Max ist tragisch. Er erzählte, wie er als Kind von seinem Vater geprügelt wird. Er hat mir das Brustbein gebrochen und den Kopf gegen eine Scheibe geschlagen. Seine Lehre als Metzger hat er auch abgebrochen. Als sich seine Eltern trennen, beginnt er zu trinken. Wir konnten nach Hause kommen, wann wir wollten. Es war ja keiner da. So Max. Später zieht er mit einem Schausteller durch die Lande und arbeitet bei einer Ofenbaufirma. Wegen seiner Freundin hört er aber dort auf und ist seitdem arbeitslos. Alkohol, Tabletten, Rauschgift spielen fortan eine große Rolle. Die Gutachter sprechen von einer chronischen Suchterkrankung. Wegen Diebstahl, Hausfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung steht er öfters vor Gericht.
Ja, bei dem Punkt Schizophrenie, die ja scheinbar Thorsten diagnostiziert worden ist, bin ich ein bisschen gestolpert, weil ich dachte mir, das ist ja quasi so ein idealer Ausgangspunkt für die Verteidigung, um da vielleicht auch auf Schuldunfähigkeit zu plädieren. Und da gab es ja dann auch einen Vorfall im Gerichtssaal. Da hat nämlich Thorsten am zweiten Prozesstag durch seine Pflichtverteidigerin mitteilen lassen, dass er Stimmen hört und er sei nach seiner Aussage nicht mehr in der Lage, an der Verhandlung teilzunehmen und der Verhandlung zu folgen. Ja, und die Verhandlung wurde dann auch frühzeitig abgebrochen und Thorsten wurde in die JVA zur ärztlichen Untersuchung gebracht. Ich meine, das könnte ja eben einmal auf Schizophrenie hindeuten. Es kann aber natürlich auch sein, dass es so ein bisschen Show ist, sage ich mal, um, ja, besseres oder ein milderes Urteil zu bekommen. Wenn das jetzt wirklich eine Strategie war, hat es funktioniert?
Nein. Am dritten Prozesstag räumt der Landesgerichtsarzt ein, dass die beiden generell schuldfähig sind, aber es nicht ausschließbar sei, dass die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit wegen des Alkoholkonsums zur Tatzeit erheblich vermindert gewesen sei. Aber die beiden scheinen ja auch Alkohol gewohnt zu sein und die Zeugen haben ja auch schon bereits gesagt, dass die beiden einen sehr nüchternen Eindruck auf sie gemacht haben. Für den Staatsanwalt ist die Sachlage klar. Der Hauptanklagepunkt gemeinschaftlicher Mord bleibt nach der Beweisaufnahme erhalten. Dies ist mit lebenslänglichem Freiheitsentzug zu ahnden. Für ihn steht fest, dass die beiden zielbewusst zu Matthias gefahren sind, um ihn zu töten. Sie waren geübte Trinker und hätten deshalb eine Einsichtsfähigkeit gehabt. Er fordert für beide Angeklagte wegen gemeinschaftlichen Mordes, wegen gemeinschaftlichen Diebstahls sowie vorsätzlicher Körperverletzung eine lebenslange Freiheitsstrafe.
Okay, und der Verteidiger von Max räumt sämtliche Anklagepunkte für seinen Mandanten ein, außer Mord, also er widerspricht so ein bisschen dem Staatsanwalt, er sagt nämlich, die Tat war grausam, brutal und muss bestraft werden, und zwar mit einer Freiheitsstrafe, die empfindlich ausfallen muss. Die schlechten Familienverhältnisse müssen aber berücksichtigt werden. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass Max alkoholkrank ist. Zudem wurde nie etwas davon gesprochen, dass sein Mandant einen Menschen umbringen wolle. Die Verteidigerin von Thorsten erklärt, dass ihr Mandant Matthias nicht getötet hat und die Tat selbst ganz schrecklich finden würde. Mordlust könne ihm nicht unterstellt werden. Durch eine langjährige Alkoholkrankheit und Schizophrenie sei eine volle Schuldfähigkeit nicht gegeben. Alkohol und Rauschgift waren seine einzigen Freunde. Er hatte keine Arbeit und keine Familie, sagt sie. Und sie bat deshalb um eine angemessene Strafe für Thorsten.
Der Rechtsbeistand der Eltern von Matthias bezeichnet die Geschehnisse als Mordorgie. Beweggrund war nach seiner Ansicht Geld. Und Thorsten habe zwar die Tat nicht ausgeführt, wie Max, aber er solidarisierte sich damit und distanzierte sich bis heute nicht davon. Deshalb solle er auch keine Minderung der Strafe bekommen. Er fordert für beide Angeklagte lebenslänglich. Der Richter fasst nochmal alles zum finalen Urteil zusammen. Die Angeklagten sind schuldfähig, trotz Alkoholintus. Sie handelten zielstrebig und effektiv. Nach seiner Sicht wollte Max den Haupttäter auf jeden Fall töten, nicht nur eine Lektion erteilen, so wie er es gesagt hat. Er hatte schon oft angedeutet, jemanden die Kehle aufschlitzen zu wollen und er war auch von den Folgen nach der Tat nicht überrascht gewesen. Sie haben ja auch einen Raubüberfall vorgetäuscht. Thorsten hingegen wollte nicht selbst töten, aber Anstifter sein wie Mörder zu bestrafen. Bei der Strafermessung wurden die schwere Kindheit und Jugend berücksichtigt, die Suchterkrankung, die Schuldeinsicht und Reue und es wurde eine Gesamtstrafe gebildet. 15 Jahre jeweils müssen die Angeklagten hinter Gitter. Der 28-jährige Max wegen Mordes, vorsätzlicher Nötigung und Körperverletzung und gemeinschaftlichen Diebstahls und der 33-jährige Thorsten wegen Anstiftung zum Mord aus Mordlust, Nötigung, Körperverletzung, Bedrohung und gemeinsamen Diebstahls.
spannend, dass beim Thorsten dahinter steht aus Mordlust und beim Max jetzt kein Mordmerkmal. Aber ich vermute auch mal Habgier und Mordlust. Findest du das Urteil gerechtfertigt?
Ja, ich finde das Urteil schon gerechtfertigt. 15 Jahre, also lebenslänglich, ist ja eigentlich die höchste Strafe. Und ich finde es auch gut, dass das beide bekommen haben. Also nicht nur der Haupttäter Max, sondern auch Thorsten. Weil Thorsten hat ihn ja auch dazu angestiftet und war auch bei den brutalen Taten dabei.
Ja, und ihm konnte ja dann auch nachgewiesen werden, beziehungsweise er hat es ja selber gesagt, dass er danach, nachdem ja Matthias dann offenbar schon tot war, auch noch auf ihn eingestochen hat, dabei geholfen hat, irgendwie diese Tat zu vertuschen, sage ich mal. Wir haben jetzt sehr viel über die Täter gesprochen. Ich finde, zum Schluss müssen wir auch nochmal Matthias in den Fokus rücken, das Opfer. Und dazu haben wir sehr wenige Infos gefunden, aber ein paar dann doch. Matthias ist in der Oberpfalz geboren und aufgewachsen. Er war ledig und besuchte die Haupt- und anschließend die Förderschule. Er machte eine Metzgerlehre, die hat aber dann abgebrochen und arbeitete als Hilfsarbeiter. Nach Aussage seiner Eltern hatte er kleinere Vorstrafen. Er war wegen eines Bewährungsverstoßes 18 Monate in Haft. Und nach dieser Entlassung im Oktober 1994 hat er sich dann arbeitslos gemeldet und ist in diese Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen. Also es ist wirklich ein Fall, der im Gedächtnis bleibt. Danke, dass du dabei warst, Laura.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und ich sage, tschüss, bis bald.
Tschüss.